Ja, heute habe ich was mit euch vor. Ich möchte euch gerne mitnehmen in ein Trainingslager. Ich habe so den Eindruck, dass es uns sehr gut geht. Wir haben einen hohen, sehr hohen Lebensstandard in Deutschland. Niemand wird hier wegen unseres Glaubens verfolgt. Keiner muss hungern. Ich würde sagen, wir leiden eher am Gegenteil, ne? als an Hunger. Und jetzt sagt sich vielleicht jemand, was, mit mir ins Trainingslager? Ach, ich bin alt, ich bin erschöpft, habe das Gliederreißen. Da kann ich nur sagen, super, dann bist du genau richtig hier. Ich erinnere da an Hannah, ne, die 84-jährige Frau aus dem Lukas-Evangelium. Die war 84 und diente dem Herrn mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Abraham war 80, als Gott ihn auf Reisen schickte. Und Elisabeth und Zacharias haben im betagten Alter noch ein Kind bekommen. Und wer weiß, für welches Projekt der Herr dich auserwählt hat und fruchtbar machen will. Wer weiß, wozu dich der Herr ruft. Also lasst euch das gesagt sein. Wir sind genau die Richtigen, die der Herr braucht. Wir sind die Besten. Denn wir haben Jesus. Jesus ist der beste Trainer, den man sich vorstellen kann. Oder? Amen? Höre ich ein Amen?
Halleluja!
Ja! Dazu möchte ich jetzt einen Abschnitt aus dem Hebräerbrief vorlesen, aus dem 10. Kapitel. Und zwar die Verse 12 bis 19. Nee, das ist gar nicht 12 bis 19. Quatsch. Es ist 32 bis 39. Gedenkt aber der früheren Tage, an denen ihr, nachdem ihr erleuchtet wart, erduldet habt einen großen Kampf des Leidens, in dem ihr zum Teil selbst durch Schmähungen und Bedrängnisse zum Schauspiel geworden seid, zum Teil Gemeinschaft hattet mit denen, welchen es so erging. Denn ihr habt mit den Gefangenen gelitten und den Raub eurer Güter mit Freuden erduldet, weil ihr wisst, dass ihr eine bessere und bleibende Habe besitzt. Darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geduld aber habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Denn nur noch eine kleine Weile, so wird kommen, der da kommen soll und wird nicht lange ausbleiben. Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben. Wenn er aber zurückweicht, hat meine Seele keinen Gefallen an ihm. Das ist ein Zitat aus Habakuk 2, 3 bis 4. Wir aber sind nicht von denen, die zurückweichen und verdammt werden, sondern von denen, die glauben und die Seele erretten. Hier ist von einer Gruppe von Christen die Rede, die wegen ihres Glaubens verfolgt worden sind. Sie haben teilweise Drangsale hinnehmen müssen, Eigentum wurde ihnen weggenommen, weil sie Christen geworden waren. Tapfer und mutig haben sie diese schwere Zeit durchgestanden. Nun sind die Hebräer schlapp geworden. Deshalb erinnert der Verfasser des Hebräerbriefes sie an die alten Zeiten. Damals waren sie stark im Glauben. Und jetzt? Dazu ein Beispiel aus der Geschichte. Hannibal und seine Leute hatten als einzige gegen das starke, sonst unbesiegte römische Heer viele Schlachten gewonnen. Und dann ruhte der Kampf, man zog ins Winterlager einer Stadt, wo es viel Luxus gab. Das luxuriöse Leben untergrub total die Moral der Soldaten. Dieser Winter in der Stadt bewirkte das, was der Feind auf dem Schlachtfeld niemals erreicht hatte. Die Moral der karthagischen Truppen wurde derart untergraben, dass sie dem Kampf nicht mehr standhalten konnten. Die Menschen schwächelten und verloren. Das bequeme Leben hatte sie zugrunde gerichtet. Und ich denke, viele von uns können von ähnlichen Erfahrungen berichten. Die Not schweißt zusammen, aktiviert die Kräfte und wenn es uns dann gut geht, geht man auseinander. Ich kann mich erinnern an einen Bericht von, als wir im Erzgebirge Urlaub gemacht haben in Burkhardsgrün. Da traf ich auf einen Pfingstprediger, der mir von den alten Zeiten aus der DDR erzählte. Dort hatte er in dem Stasi-Gefängnis an der Grenze zu Polen mit denen zusammengearbeitet. Über 130 Häftlinge waren da unter schwierigsten Bedingungen und die hatten sich bekehrt. Er hatte da eine Riesengemeinde gehabt und seit der Grenzöffnung hatte sich aber kein einziger mehr bekehrt. Sie hatten keinen einzigen dazu gewonnen. Es ist also eine alte Erfahrung, dass die Menschen mit widrigen, schwierigen Verhältnissen oft besser fertig werden als mit Zeiten des Wohlstands. Zeiten der Ruhe und Sorglosigkeit richten mehr Menschen zugrunde als alle Trübsal. Viele Menschen, die sich in Stunden der Not und Prüfung bewähren, versagen dann im Alltag. Und der Verfasser des Hebräerbriefes sagt, seid wieder so wie in eurer besten Zeit. Das Leben würde anders aussehen, wenn wir unser Bestes hergeben. Immer dein Bestes geben. Wenn man das so in manchen christlichen Kreisen sagt, dann kommt schnell ein Einwand, der da heißt, nun mach mal keinen Druck. Ne? Aber wenn ich jetzt mal so auf den Sport gucke, man sich das vorstellt, man ist bei einem Fußballspiel und da brüllt ja schon schnell mal so ein Trainer laut übers Spielfeld, ne? Nur mal ran, ne? Ja, wenn das Helmut mal machen würde, ne? Ja. Nur mal ran hier, ne? Kurz vor der Bekehrung, ne? Steht er hier, los, ne? Unglaublich, ne? Aber wenn jemand zum Beispiel nicht zum Training kommt und das mehrmals, dann ist er raus aus der Mannschaft, oder? Wer nicht zum Training kommt, kann nicht mitspielen. Aber in der Kirche geht durch, höre ich ganz oft, dass es doch total übertrieben sei, jeden Sonntag zum Gottesdienst zu kommen, oder? Und wenn sich beim Fußballspiel Erfolg eingestellt hat, dann brüllen die und sind begeistert und emotional und rufen Tor, ne? Und ja, ich fand das ja schon gut. Wir haben ja heute auch wieder applaudiert, ne, dem Herrn. Also wir sind da schon ganz gut auf dem Weg, finde ich, ne? Aber jetzt mal so verglichen, so denke ich, können wir Christen wirklich was vom Sport uns auch ein bisschen abgucken. Also auch was so die, was es so angeht, die Ressourcen hervorzukitzeln. Also der Hebräerbrief sagt uns ja, wir sollen unser Bestes geben. Da habe ich eine Szene aus einem Film noch vor Augen. Da geht es darum, dass der Mannschaftsführer, der ja maßgeblich ist für die Moral der übrigen Mannschaft, vom Trainer so richtig ja, hervorgekitzelt wird, dass er nochmal mehr Leistung bringen kann. Also es geht da um so eine Schildkrötenübung, wo er halt so entlanglaufen soll. Der Trainer fragt ihn, was er so schätzt, wie weit er kommt. Na, er sagt so 10 Meter. Und der Trainer schafft es denn tatsächlich, also das ist echt irre mitzuerleben, dass er 80 Meter geht. Ne? Und da ist also, denke ich, ein guter Trainer kann wirklich ja, und zu Höchstleistungen trainieren und das hervorlocken. Darum habe ich gedacht, dass ich will heute auch mit euch trainieren. Um das zu können, braucht es bestimmte Voraussetzungen. Im Hebräerbrief haben wir gehört, darum werfet euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Wir brauchen Vertrauen und dürfen die Hoffnung nicht aufgeben. Was ist Vertrauen? Vertrauen ist in der Bibel ein sehr bedeutsames Wort. Es hat nichts mit einer Willensentscheidung zu tun, bei der du beschließt, jetzt etwas zu riskieren, nach dem Motto, du musst jetzt ganz tapfer sein und mutig, um Gott zu vertrauen. Nein, Vertrauen hat etwas mit Urvertrauen zu tun. Es ist eine feste Zuversicht, eine tiefe Überzeugung, dass dein Leben in der guten Hand Gottes geborgen ist und sich alles in allem zum Guten wenden wird. Es entspricht dieser völligen Unbeschwertheit, die du auch damals im Bauch deiner Mutter empfunden hast. Als Baby, noch nicht geboren, du hattest den regelmäßigen Rhythmus ihres Herzschlages gehört, sowie das Rauschen ihres Blutes, das durch ihr Herz zu dir gepumpt wurde und so deinen Körper in Bewegung gesetzt hatte. Und da haben wir dem Herzen unserer Mutter einfach vertraut, mit tiefster Gewissheit vertraut. Wir fühlten uns absolut sicher, denn dieses Herz schlug ja unaufhörlich und regelmäßig, Minute um Minute, Stunde um Stunde, Tag um Tag. Und Gott, unser himmlischer Vater, möchte, dass wir nun diese Art von tiefer, alles umfassender Gewissheit und Geborgenheit auch mit ihm erleben, mit Gott erleben. Er möchte, dass wir in einem vollkommenen Frieden ruhen können, weil wir in seiner Gegenwart gegründet sind, weil wir erleben, dass er treu ist, dass er hilft. Wir haben uns das auch wieder erzählt bei den Zeugnissen. Und ich mich wirklich auf ihn verlassen kann. Er sorgt dafür, dass ich nicht kochen brauche, ne? Zum Beispiel. Er stellt mir das vor die Tür. Also es ist genial. Wir können uns darauf verlassen, wie wir einst dem Herzen einer unserer werdenden Mutter darauf verlassen haben. In Gottes uneingeschränkter Liebe Wurzeln schlagen, das heißt im Vertrauen zu wachsen. Im Alltag jedoch erfahre ich ja auch immer wieder Misstrauen. Wir leben in einer Welt, wo wir nicht allen trauen können. Und ein gutes Beispiel ist ja auch immer wieder das Internet, nicht wahr? Ich bekomme zum Beispiel E-Mails, die großen Schaden anrichten können. Und auch wenn das vielleicht nicht an der Tagesordnung ist, muss ich doch aufpassen. Da hatte ich zum Beispiel jetzt vor ein paar Tagen eine Mail bekommen, die hatte gar keine Anrede. Da habe ich dann kurz überflogen und irgendwie dachte ich gleich, also das ist ja nun wirklich nicht nett, ne? So anonym. Ohne Anrede, da muss ich jemand vertan haben. Dann habe ich sie später noch mal ein zweites Mal gelesen. Da merkte ich, oh, den Absender, den kennt sie aber doch. Vielleicht ist es aber doch eine wichtige Information. Schließlich habe ich sie noch mal ein drittes Mal gelesen. Und dann erst habe ich verstanden, was derjenige eigentlich meinte, nicht wahr? Offensichtlich war derjenige in Zeitnot und hat alles nur so im Schnellverfahren irgendwie so mir zukommen lassen. Und letzten Endes war es eine richtig gute, positive Mail. Und im Nachhinein dachte ich, Mensch, Waltraud, warum warst du denn so misstrauisch? Ne? Aber vielleicht kennt ihr das auch.
Bei E-Mail auch angesagt.
Bei E-Mails, ne? Man öffnet eine falsche E-Mail und dann, wow, ne? Aber ich denke, das ist so ein Zeichen, wir haben einfach schlechte Erfahrungen gemacht, wir sind misstrauisch. Und das ist für mich nochmal so ein Zeichen, dass es umso wichtiger ist, sich im Vertrauen einzuüben. Aber wie machen wir das? Man gehört, Sportler geben stets ihr Bestes, weil ihnen das Ziel bevorsteht. Sie trainieren, weil sie das Ziel vor Augen haben. Aber wenn ich mich treiben lasse, dann kann es passieren, dass ich mich im Alltagstrott verliere. Aber uns ist ja die himmlische Krone versprochen. Paulus spricht wie ein echter Sportler. Die Stelle kennen wir aus dem 1. Korintherbrief 9,24. Wisst ihr nicht, dass die, die in der Kampfbahn laufen, die laufen alle, aber einer empfängt den Siegespreis, lauft so, dass ihr ihn erlangt. Und damit ist jetzt nicht gemeint, dass wir uns ständig unter Druck setzen sollen oder uns stressen sollen. Aber wir sollten auch nicht in solch eine Lauheit und Faulheit verfallen. Ich denke, wir Christen können da viel vom Sport lernen. Sportler trainieren nämlich Ausdauer. Und dazu brauchen wir Geduld. Es ist ja bei den meisten Leuten so, sie fangen gut an, setzen einen erfolgreichen Start und die meisten Leute leisten dann ja auch in ihrem Leben etwas Außergewöhnliches. In Zeiten, wo besondere Anforderungen erforderlich sind, versagen die wenigsten Menschen. Aber im ganz normalen Alltag Stehvermögen zu beweisen, braucht schon Ausdauer. Da braucht es unser Training. Vertrauen ist uns nicht grenzenlos in die Wiege gelegt worden. Wir dürfen es einüben. Es gibt ja Ehepaare, die sich trennen, wenn sie eigentlich weniger Stress haben und ein leichteres Eheleben führen könnten. Wenn die Kinder klein sind und sie absolut, ja, eigentlich kaum Zeit für sich haben, dann läuft es. Aber wenn der Stress aufhört und es eigentlich besser werden könnte, dann trennen sie sich. Aber es gibt auch Ehepaare, die gelernt haben, Ausdauer zu entwickeln. Und ich liebe es, Ehepaare, die so ein 50-jähriges Ehejubiläum feiern, da zu fragen, welche Strategie hat euch denn geholfen? Wir haben ja auch Anfang des Jahres Johannes und Gisela gefeiert und ich finde das immer echt eine tolle Sache, auch Hermann und Helga durften wir feiern, also ich finde das echt eine große Leistung und da frage ich mich mal, was hat den Paaren geholfen? Und ich habe neulich ein Paar getroffen, habe ich die Frau gefragt und die sagte mir, dass sie ihren Trauspruch jeden Morgen regelmäßig aufsagen würde. Und dieser Trauspruch, der ist eben aus dem Hebräerbrief, Kapitel 10, Vers 35. Darum werfet euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Sie sagte dazu, das hat mir immer wieder Zuversicht gegeben, Halt und immer wieder neue Hoffnung. Und bei unserem Gespräch habe ich ihr das auch so abgespürt, dass durchaus da auch Tiefen waren bei denen, auch in der Ehe. Und dass sie aber mit Hilfe dieses Bibelwortes so diese Zweifel überwunden hat, immer wieder so auch dem Partner dadurch eine Chance gegeben hat. Dass sie, sie wollte vertrauen und sie hat damit so eine Haltung eintrainiert über die 50 Jahre, die auch dieses Vertrauen ausstrahlt, die offen ist und lebensfroh. Ein anderes Paar habe ich gefragt, für die war die Stelle aus dem Römerbrief 12, Vers 12, sehr, sehr hilfreich. Das war ihr Trauspruch. Seid fröhlich in der Hoffnung, beharrlich im Gebet, dankbar in aller Bedrängnis. Und da hat sie auch erzählt, jetzt die Frau, dass ihr immer wieder so gesagt worden sind, Mensch, das ist doch auch, da sind so viele Imperative drin, so viel Druck, nicht wahr? Seid fröhlich in der Hoffnung, beharrlich im Gebet, dankbar in aller Bedrängnis. Und da sagte sie, nein, das hat sie nie so empfunden, sondern sie war dankbar für diese Erinnerung, dass einfach, sie fröhlich in der Hoffnung sein können, immer wieder beharrlich im Gebet festgehalten haben, auch durch Dürrezeiten und die Dankbarkeit sie eigentlich auch nie richtig verlassen haben, auch in den schwersten Zeiten. Also sie hat diese Aufforderung auch wirklich so als gute und hilfreiche Erinnerung empfunden. Und das ist ja eigentlich auch nichts anderes, was ein guter Trainer auch macht. Ich wollte jetzt auch noch mal ein Beispiel von mir geben. Mein Vertrauen auf Gott trainiere. Ich habe mir angewöhnt, also mein Ziel ist es, oder was mir so auf dem Herzen liegt, ist, wirklich so den Willen Gottes zu erfüllen, so seine Stimme in meinem Alltag zu hören. Und ich habe mir angewöhnt, wenn ich morgens so meine Andacht mache, da halte ich einen Moment Stille. Und was ich so dann empfange, was ich so höre, das versuche ich dann umzusetzen. Also manchmal kommt auch nichts, da bleibt es dann auch still, aber es ist ja auch mal so ganz schön, ne, so eine Stille vom Herrn zu haben. Aber manchmal kommt da auch was und dann habe ich ja so zwei Möglichkeiten. Ne? Entweder ist das meine eigene gute Idee, ne? Oder es ist vielleicht auch so ein Hinweis vom Herrn, so ein kleiner Auftrag, was ich so machen darf. Und ich übe mich da halt so in letzter Zeit so drin, das auch wirklich mal zu machen, mich da zu trauen. Hatte da auch von dem Hans-Heiner Rust, den wir vorhin ja auch gehört haben, wie er sein Buch gelesen, war so ermutigt, der hat ja so den prophetischen Dienst auf dem Herzen. Und ich sehne mich wirklich so danach, so die Stimme Gottes zu hören und die dann auch so also denke, der spricht zu uns und das möchte ich auch gerne ausführen. Und da hatte ich vor etwas über eine Woche auch echt ein Erfolgserlebnis. Ich hatte in der Gemeinde, es ist eine evangelische landeskirchliche Gemeinde, so den Eindruck gehabt, dass Gott so meinen Blick auf einen Konfirmanden gelenkt hatte. Das war so ein ganz cooler auch, der kam mal rein zum Gottesdienst, so mit Kapuze über dem Kopf und hat sich in die letzte Ecke so verdrückt und ach, irgendwie tat er mir leid und ja, dann hörte ich, dass er sich jetzt taufen lassen wollte. Also er war noch nicht als Baby getauft und bevor es die Konfirmation losging, musste er sich noch taufen lassen. Und seine Großtante hatte mir auch davon erzählt und mich noch gefragt, ob ich nicht ein gutes Bibelwort für ihn hätte und so. Ja, und in der Andacht kam mir dieser Junge so vor und ich dachte, ach, irgendwie, ich bete einfach jetzt mal die Woche für ihn, bis zu seiner Taufe. Ja, und ich habe das gemacht und ihr glaubt es nicht. An einem Sonntag, ich hatte Küsterdienst, ich stehe denn da vorne am Eingang, da kommt keiner an mir vorbei. Ne? Dieser Junge, der kam auf mich zu. Dieser Junge, der sonst sich immer so ein bisschen vorbeistahl an mir, ne? Obwohl ihm das eigentlich fast nie gelungen ist, aber der kam auf mich zu, hat mich begrüßt, nicht wahr? Hat mich nach dem Ablauf gefragt und der hat mir noch eine Frage gestellt, die eigentlich nur die Pastorin auch wissen konnte, aber da ich mich so mit ihm ja intensiv beschäftigt hatte, aber das konnte er ja gar nicht wissen, konnte ich ihm diese Frage auch beantworten und wir haben noch mit ihm über die Taufe gesprochen, warum er sich taufen lässt und ich habe gedacht, Herr, was ist los? Eine Woche für diesen Jungen gebetet und boah, der war so verändert. Und ich habe gedacht, das möchte ich gern mit euch teilen. Also das war ja jetzt nichts Dolles. Ich musste mich jetzt nicht groß trauen. Aber der Herr hat da so gewirkt. Der Herr hat ihn so verändert. Und boah, ich war absolut begeistert. Ich habe aber auch was anderes erlebt. Da hatte ich in meiner stillen Zeit eine Telefonnummer bekommen und hatte dabei auch ein zukünftiges Ehepaar vor Augen und so. Und ich dachte dann, ja Mensch, die Telefonnummer, wenn die dir so kommt, dann musst du gleich anrufen. Ne? Ja, habe ich denn gemacht. Ne? Ach, der arme Mann, der war ganz verstört. und ich dachte dann irgendwie so, ja Mensch, der Herr wird mir dann schon sagen, was ich so erzählen soll. Aber da kam irgendwie nicht so ein richtiges Gespräch auf und ich merkte, war wohl irgendwie, wohl glaube ich, nur so ein Floh oder das muss wohl irgendwie meine eigene Idee gewesen sein. Oder das Gespräch am Telefon war jedenfalls ziemlich schnell zu Ende. Und ich habe dann auch nochmal so gedacht, das war ein Fehler. Also, und dann habe ich aber auch gedacht, Mensch, ja, aber Jesus ist ja mein Trainer. Und wenn jetzt jemand beim Fußballspiel mal neben das Tor schießt, passiert ja auch nichts. Ne? Im Gegenteil, der Trainer wird dann sagen, Mensch, versuch's nochmal. Ne? Ist nicht schlimm, du darfst auch Fehler machen. Und ich habe mich dann auch mit dem jungen Paar, hatte ich mich auch nochmal später drüber unterhalten, habe mich auch entschuldigt und so. Und das war wirklich, wir haben auch zusammen gebetet, das war wunderbar. Also war alles wieder gut. Und ich habe so gedacht, da hat Gott zu mir auch gesagt, Mensch, du darfst auch Fehler machen, ne? Aber weitermachen im Training. Und heute Nachmittag bin ich zum Kaffeetrinken eingeladen worden von zwei Frauen, wo ich auch mal etwas initiiert hatte, das lag jetzt 1,5 Jahre zurück. Da hatte ich auch in meiner stillen Zeit einen Impuls bekommen, dass ich ein paar Frauen zum Singen einlade. Und das waren Familienkreisfrauen und dazu noch eine Bekannte von mir. Da hatte ich so ein bisschen Bammel, weil ich jetzt nicht so ganz wusste, wie das so mit christlichen Liedern ist und so. Aber ich habe gedacht, ich traue mich da einfach mal, weil ich so diesen Impuls hatte. Und das ist richtig gut gegangen. Also da haben sich dann zwei Frauen angefreundet und die haben mich halt heute Nachmittag zum Kaffee eingeladen, weil sie mir danken wollten. Und da habe ich mich ganz doll gefreut. Da hatte ich so den Eindruck, dass ich dass ich dem Impuls irgendwo so nachgegeben hatte, haben die sich halt kennengelernt und ich durfte Gott dienen und das hat mich auch so irgendwie, ja, so mit Freude erfüllt und gedacht, ja, danke Herr, dass du mir das geschenkt hast. Und ich habe die beiden auch gefragt, ob ich das erzählen darf und ich durfte das erzählen und mit euch teilen und ich möchte euch das mitgeben, einfach zur Ermutigung. Einfach das mal auszuprobieren, sich zu trauen. Und man darf auch Fehler machen. Also das ruhig, ja, einfach so der Stimme Gottes ja zu folgen. Und ich hatte ja gesagt, dass Sportler ein Ziel haben. Und so dürfen auch wir ans Finale denken. Ich hatte ja den Habakuk 2, Vers 3 zitiert. Und da verspricht Gott seinem Volk, wenn es ausharre, wenn es treu bleibe, dann werde Gott seine Verheißung wahrmachen. Das Leben erhält seine Bedeutung aus der Sicht des Endes. So wie viele goldene Ehepaare ja total froh sind, dass sie es geschafft haben, durchgehalten haben, rät auch Gott seinem Volk, treu zu bleiben. Mensch Leute, wir werden die Ewigkeit da oben verbringen. Sollten wir da nicht versuchen, unser Bestes zu geben? Wir werden zusammen mit Jesus sein, dem besten Trainer, den man sich überhaupt nur vorstellen kann. Und der Blick auf dieses Ziel sollte uns doch Mut machen, unser Bestes zu geben. Amen.